ARD Sounds.
Das hier ist Schattendeals, Putins Geiseln, Folge 3 von 5. Bevor es losgeht, noch ein Podcast-Tipp. Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die Antworten hört ihr in der 4. Staffel von Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Den Podcast findet ihr ebenfalls in ARD Sounds. Und jetzt geht's los. 2024. In der Münchner Innenstadt herrscht Chaos. Monatelang vorbereitetes Chaos. Die Straßen um das Hotel Bayerischer Hof sind abgesperrt. Wer zum Einkaufen will, muss Umwege laufen. Vorbei an Gittern, Mannschaftswagen und Polizisten mit Maschinenpistolen. Auf den Dächern stehen Scharfschützen. Denn hier im Hotel Bayerischer Hof treffen sich Staatschefs, Minister, Diplomaten und Militärs aus der ganzen Welt bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Einer von ihnen ist Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef. Ihr habt ihn schon mal in diesem Podcast gehört.
Für mich persönlich war es so, dass ich an dem Freitag, dem 16. mit Julia Nawalnaja verabredet war.
Julia Nawalnaja, das ist die Frau von Alexei Nawalny, dem bekanntesten Gegner von Wladimir Putin. Sie vertritt auf der Konferenz ihren Mann, denn der sitzt seit über 3 Jahren in russischer Gefangenschaft. Und darüber will Wolfgang Schmidt mit ihr persönlich sprechen. Er hat sich vorher viele Gedanken darüber gemacht.
Wie ich eine vorsichtige Botschaft der Hoffnung sende, ohne zu viel zu versprechen, weil das eben immer noch ein ganz fragiles Unterfangen war.
Ein fragiles Unterfangen. Damit meint er die Pläne, an denen die deutsche und die amerikanische Regierung im Geheimen werkeln. Sie wollen Alexei Nawalny aus Russland rausholen, indem sie ihn gegen Menschen in ihren eigenen Gefängnissen austauschen. Deutschland würde dafür sogar einen Mörder freilassen. Aber das darf Julia Nawalnaja alles noch nicht wissen.
Sozusagen die traditionelle Haltung eigentlich ist, man sagt Externen, und dazu gehören leider dann immer auch die Familienangehörigen, nichts, bevor das nicht in trockenen Tüchern ist. Deswegen hatte ich da, was dieses Gespräch anbelangt, durchaus Respekt.
Bevor Wolfgang Schmidt Nawalnaja trifft, ist er noch in einer Sitzung in einem Konferenzraum und diskutiert über die aktuelle Weltlage. Dann stellt jemand am Tisch eine Frage. Eine, die die Pläne von Wolfgang Schmidt durcheinanderbringen wird. Und nicht nur seine.
Dann kam jemand, ich weiß noch wie heute, rechts hinten sitzend und sagte, jetzt, dass Alexei Nawalny tot ist. Den Rest der Frage habe ich dann schon vergessen, weil ich so geschockt war.
Ich bin Franka Hennes und das ist 11KM Stories. Staffel 4, Schattendeals, Putins Geiseln. Folge 3, Dealbreaker. Christoph Heusgen will die Eröffnungsrede halten. Er leitet die Münchner Sicherheitskonferenz. Erst nach seiner Rede geht es offiziell los, um 13:30 im Festsaal. Christoph Heusgen soll gleich auf die Bühne.
Ja, und dann bekomme ich auf einmal einen Zettel, dass Nawalny umgebracht worden ist.
Eilmeldungen ploppen auf den Handys auf. Die Nachricht verbreitet sich schnell auf den Fluren. Die Teilnehmer der Konferenz sind geschockt. Einer der wichtigsten Gegner Putins, tot. Wie geht es wohl seiner Frau?
Ich habe ein tolles Team gehabt, die sich dann auch sofort um Frau Nawalny gekümmert haben.
Und dann muss Christoph Heusgen schon auf die Bühne.
Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it's my honor and pleasure to open this year's Munich Security Conference.
Christoph Heusgen sagt ein paar einführende Worte, aber es dauert keine Minute, Da schaut er wieder auf seine Moderationskarten und liest das vor, was er gerade erst in die Rede eingefügt hat.
We also mourn today Alexei Navalny. He died just a few minutes ago.
Die Menschen im Publikum tauschen Blicke untereinander aus. Manche schauen betreten zu Boden.
And Julia Navalny actually is in Munich and she wanted to attend this conference and talk about a better Russia.
Eigentlich wollte Julia Navalny ja auf der Konferenz über die Lage in Russland sprechen. Jetzt ist ihr Mann gestorben. Etwas später wird das Programm geändert.
Dann habe ich das kurz überlegt und dann gesagt, ja, also wenn sie bereit ist zu sprechen, dann machen wir das.
Christoph Heusgen tritt wieder auf die Bühne.
Please stay seated and I would like for you to pay attention to Julia Navalny.
Julia Navalny weiß erst seit kurzem, dass ihr Mann tot ist. Sie will trotzdem sprechen, hier auf der großen Bühne, vor laufenden Kameras und vor den wichtigen Gästen. Sie tritt auf die Bühne, blonde Haare, ein dunkelblauer Hosenanzug. Sie geht entschlossen zum Rednerpult. Fast alle im Publikum stehen für sie auf. Sie schaut zu den Zuschauern, während der Applaus nicht aufhören will. Ihre Augen sind geschwollen und glasig. Dann atmet sie einmal tief ein und aus.
Thank you so much.
Das Publikum setzt sich.
Ich habe überlegt, soll ich wirklich jetzt zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Dann habe ich mich gefragt, was hätte denn Alexei an meiner Stelle getan? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben und hätte zu Ihnen von diesem Platz aus gesprochen.
Julia Navalnaya fixiert das Publikum jetzt mit ihrem Blick. Sie sieht entschlossen aus.
Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos davonkommen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald kommen.
Eine Stunde danach trifft sich Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt mit Julia Navalny. Eigentlich wollte er ihr ja Hoffnung machen. Dein Mann kommt bald raus aus Russland. Stattdessen ist sie gerade Witwe geworden. Was also kann er jetzt in dieser Situation überhaupt tun?
Also wie wird sie drauf sein, in Anführungszeichen? Und gibt es eigentlich was du ihr sagen kannst?
Als er bei dem Raum ankommt, in dem sie sich treffen wollen, ist sie schon da.
Und dann 2 Stunden nach der Nachricht der Ermordung ihres Mannes oder dem Tod ihres Mannes mit ihr zusammen zu sein, ja, da bleibt kein Auge trocken quasi. Und ich habe sie dann ehrlicherweise erstmal vor allem in den Arm genommen.
Nach dem Tod von Alexei Navalny denken viele, das war kein Zufall. Klar, das liegt auch irgendwie nahe. Schließlich wurde Navalny schon mal in Russland vergiftet. Dort, in Russland, ist die Erzählung eine andere. In der Mitteilung der Strafvollzugsbehörde heißt es an dem Tag, an dem Navalny gestorben ist, er habe sich unwohl gefühlt und dabei das Bewusstsein verloren. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen seien gescheitert. In seinem Totenschein stehe, er sei eines natürlichen Todes gestorben, sagt Navalnys Team. Den Angehörigen wird der Zugang zur Leiche von Navalny erstmal verweigert. Das sagt die Sprecherin von Navalnys Team. Tagelang dürfen sie ihn nicht sehen. 2 Jahre später erklären 5 europäische Staaten, dass Navalny getötet wurde. Sie hätten Proben von Navalnys Leichnam untersucht und in Analysen hätten sie ein Nervengift nachgewiesen. Der Kreml bestreitet das weiter. Aber wenn das stimmen sollte, kam der Befehl von oben, von Putin selbst?
Das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe jetzt mit verschiedenen natürlich auch geredet. Die haben eher die These, das ist der Apparat, der quasi im vorauseilenden Gehorsam das gemacht hat, um quasi Putin eine solche Entscheidung zu erlassen.
Aber Wolfgang Schmidt ist sich bis heute nicht sicher.
Auch die besten Nachrichtendienste können nicht in Putins Kopf reingucken.
Komisch ist auch der Zeitpunkt, an dem Nawalny gestorben ist. Er sollte freikommen. So wollten es Deutschland und die USA. Ist es Zufall, dass der bekannteste politische Gegner Putins kurz davor stirbt? Jetzt, da ein Gefangenenaustausch vielleicht möglich gewesen wäre?
Also hat die Bereitschaft oder unser Wunsch, Nawalny freizubekommen, etwas mit diesem Tod zu tun?
Angenommen, die Antwort darauf wäre ja und Alexej Nawalny wäre tatsächlich getötet worden, um zu verhindern, dass er aus Russland rauskommt. Sollte das stimmen, dann würde das bedeuten, dass die deutsche Regierung mit ihren Bemühungen, ihn auszutauschen, Nawalny geschadet hätte.
Das wäre ja etwas, mit dem man sehr schwer nur leben könnte. Eine Frage, die ich mir hinterher natürlich auch gestellt habe, hätte es, wenn es schneller gegangen wäre, eine Chance gegeben, ihn da lebendig rauszuholen?
Aber glauben Sie, Putin hätte Nawalny gehen lassen?
Das ist eine Frage, die sich ja sehr viele stellen. Viele, die Russland gut kennen, die Putin gut kennen, sagen nein. Andere beschreiben, dass er durchaus gewillt gewesen sei.
Okay, aber was denkt Wolfgang Schmidt selbst?
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er,
also Wladimir Putin,
sich irgendwie große Sorgen um die Stabilität seines Regimes macht. Und am Ende wissen wir es aber alle nicht.
Im März 2024, also knapp einen Monat nach Nawalnys Tod, sagt Putin dann selbst etwas dazu, ob er Nawalny hätte gehen lassen.
За несколько дней до ухода господина Навального из жизни.
Ein paar Tage bevor Nawalny gestorben ist, sagten mir ein paar Kollegen, es waren Angestellte der Regierung, manche sagten, es gäbe die Idee, Herrn Nawalny für ein paar Leute auszutauschen, die in westlichen Ländern im Gefängnis sitzen. Sie können mir glauben oder nicht, aber die Person, die mit mir sprach, hat noch nicht ihren Satz beendet. Da sagte ich bin einverstanden.
Putin behauptet, er hätte zugestimmt. Er hätte Nawalny gehen lassen.
Aber leider ist passiert, was passiert ist. So ist das Leben.
Alexej Nawalny ist tot.
Und mir war jedenfalls klar, dass man jetzt nicht einfach so weitermachen kann, sondern dass es natürlich eine Zäsur ist.
Für Wolfgang Schmidt ändert Nawalnys Tod vieles. Denn mit Nawalny fällt ein wichtiger Grund für den Austausch weg. Einer, der entscheidend für Deutschland gewesen ist.
Insbesondere derjenige, der für uns ganz oben auf der Liste stand.
Den bekanntesten Gegner Putins aus Russland befreien. Das wäre den Deutschen viel wert gewesen. Aber jetzt trotzdem weiter verhandeln? Den Tiergartenmörder freilassen? Für irgendwelche anderen Gefangenen? Dann würden sie Putin genau das geben, was er will.
Darf man jetzt eigentlich Putin in Anführungszeichen belohnen, indem man den, den er so gerne wieder zurückhaben will, den Tiergartenmörder, dann tatsächlich im Austausch für andere freilässt? Also ist das dann quasi der ultimative Sieg Putins?
Das alles kommt für Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage. Die Frage ist ja, kann man jetzt überhaupt noch mit Russland verhandeln, nach allem, was passiert ist?
Das sind alles Dinge, die mir, die uns allen durch den Kopf gegangen sind und die dann ja auch erstmal dafür gesorgt haben, dass wir jetzt nicht unmittelbar weitergemacht haben.
Die deutschen Verhandler wollen und können nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Der Tod von Nawalny ist für sie ein Dealbreaker. Der mögliche Austausch ist erstmal vom Tisch. Für Deutschland ist Nawalnys Tod ein Dealbreaker. Für die USA nicht. Dort hält man an der Idee fest. Es geht immer noch vor allem darum, den US-Journalisten Evan Gershkovich aus dem russischen Gefängnis zu befreien. Der wird später zu 16 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Für die Amerikaner ist klar, sie brauchen den Tiergartenmörder, um Gershkovich freizubekommen. Also müssen sie neu überlegen. Wenn Nawalny tot ist, wie könnten sie die Deutschen doch noch überzeugen, einen Mörder freizulassen? Wer könnte sonst für Deutschland wichtig genug sein, um das zu tun? Oder wie viele? In den USA beginnen sie, eine neue Liste zu schreiben. Wie genau das abläuft, haben wir lange nachrecherchiert. Sicher ist, an den Überlegungen, wer auf diese Liste kommen könnte, sind viele Menschen beteiligt. Vieles ist geheim. Manches passt nicht ganz zusammen. Zum Beispiel Deutschland redet irgendwann doch wieder mit. Sie sprechen mit den Amerikanern darüber, wen sie theoretisch gerne freitauschen würden. Wir fragen uns, warum lösen sich die Deutschen nicht komplett von der Idee? Warum sagen sie den Amerikanern nicht einfach, das war's? Das liegt wohl auch an den Menschen, die noch in russischen Gefängnissen sitzen. So erzählt es uns Wolfgang Schmidt, damals Kanzleramtschef.
Menschenrechtsaktivisten, Menschen, die sich für Demokratie oder auch für die Ukraine eingesetzt haben und wo wir die einzigen waren im Prinzip, die bewirken konnten, dass die überhaupt noch mal eine Chance auf Freiheit haben.
Es geht um Russen, die sich für ein demokratisches Russland eingesetzt haben. Gegner von Putin, zum Beispiel Menschen aus Nawalnys Team. Sie freizubekommen, wäre der deutschen Regierung wichtig. Auch weil ihnen sonst vielleicht ein ähnliches Schicksal wie Nawalny droht. Als wir dazu recherchieren, wen die deutsche Regierung gerne aus Russland freibekommen würde, kommt auch eine wichtige Person ins Spiel. Aber diesmal geht es nicht um einen der Guten. Stattdessen lesen wir den Namen eines Mannes, nach dem international gefahndet wird. Er ist in Russland untergetaucht. Gegen ihn wird ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte. Dieser Mann wird verdächtigt, an einem Betrug in Milliardenhöhe beteiligt zu sein. Er heißt Jan Marschalek. Jan Marschalek war Manager und Vorstandsmitglied bei Wirecard. Das war jahrelang das Vorzeigeunternehmen in Deutschland für Finanzdienstleistungen. Wirecard ging insolvent, weil die Bilanzen des Unternehmens massiv gefälscht wurden. Einige sprechen vom größten Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte.
Der Spiegel hat geschrieben, dass sie sich dafür eingesetzt hätten, dass Jan Marschalek auf die Liste kommt. Stimmt es?
Jedenfalls wäre es, glaube ich, gut, wenn Jan Marschalek der deutschen Justiz überantwortet werden könnte.
Also ja. Für die Audiotranskription, Herr Schmidt hat mit den Augen geblinzelt und gelächelt.
Und schweigt bedeutungsschwanger.
Fakt ist, am Ende kommt Jan Marschalek nicht auf die Liste. Aber warum eigentlich nicht? Jan Marschalek wäre für Deutschland wichtig. Wir vermuten, Marschalek ist auch den Russen wichtig. Mittlerweile arbeitet er wohl für den russischen Geheimdienst. Zu wertvoll, um ihn rauszulassen. Wolfgang Schmidt will mit uns darüber nicht mehr sprechen. Er sagt, er erinnere sich nicht mehr, warum Marschalek am Ende nicht auf der Liste steht. Okay, Sie kriegen also keinen super bekannten Namen gegen den Tiergartenmörder. Offenbar möchten die Deutschen dann aber möglichst viele Leute aus Russland rausholen.
Und selbstverständlich war es immer so, dass wir gesagt haben, die Deutschen müssen wir dann natürlich auch mit rausholen.
Menschen im Gefängnis mit einem deutschen Pass. Menschen, die ihr hier in diesem Podcast schon gehört habt. Da ist zum Beispiel Dieter Voronin, der mit Nawalny im Straflager war. Oder Kevin Lick, der Schüler aus der ersten Folge. Die sind keine bekannten Putin-Gegner oder Menschenrechtler. Aber jetzt, wo es Deutschland offenbar auch darum geht, möglichst viele Menschen auf die Liste zu bekommen, da werden sie für die deutsche Regierung wichtiger. Für No-Names wie Dieter und Kevin ist es also eine Riesenchance.
Wer da einmal im System, also im Gefängnis- oder Lagersystem verschwindet, der kommt so schnell auch nicht wieder raus.
Deutschland und die USA sind jetzt also wieder auf einer Linie. Aber ihr erinnert euch, bisher ist das alles top secret und auch noch ziemlich theoretisch. Um die Aktion Austausch wirklich voranzubringen, muss das Ganze noch offiziell besiegelt werden. Auf höchster Ebene. Und das passiert an einem Tag im Frühling 2024. Da bekommt Bundeskanzler Olaf Scholz einen Brief aus dem Weißen Haus. Der amerikanische Präsident Joe Biden wünscht sich, dass Deutschland dabei ist. Bei einem Deal mit Russland. Als wir Olaf Scholz nach dem Brief fragen, ist er nicht mehr Bundeskanzler. Wir sitzen in seinem Büro, mitten in Berlin. Davon hört ihr in den späteren Folgen noch mehr. Aber erstmal so viel.
Dass die amerikanische Regierung ein großes Interesse daran hatte, amerikanische Staatsbürger einen ganz besonders frei zu bekommen, ist ja nun allgemein bekannt.
Okay, die Bitte von Joe Biden war für ihn vorhersehbar. Aber sonst? Über die Hintergründe des Briefes, darüber will Olaf Scholz nicht sprechen. Aber dann sagt er doch noch etwas, bei dem wir genauer hinhören.
Es ist dann eben doch auch besonders, wenn der Regierungschef, der Präsident der USA, darum bittet.
Etwas Besonderes. Wenn das Schwergewicht Amerika fragt, dann denkt man als Bundesregierung wohl zweimal nach. Bei unserer Recherche erfahren wir, dass der Brief das ganze Vorhaben auch einfach legitimieren könnte. So nach dem Motto, wir lassen den Mörder nicht einfach so frei, uns bittet ja der US-Präsident.
Wer verhandelt dann eigentlich auch mit der russischen Seite? Überlassen wir das einfach unseren amerikanischen Freunden?
Der damalige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt sagt, sie treffen deshalb eine Entscheidung.
Wir haben gesagt, nee, das sollten wir nicht machen angesichts der vielen deutschen bzw. im deutschen Interesse bestehenden russischen Dissidenten.
Deutschland setzt sich mit an den Verhandlungstisch. Aber mit Russland sprechen ist nicht so einfach. Wladimir Putin hat das Land über die Jahre immer weiter in eine Autokratie umgebaut.
Und das hat auch ganz viel mit der russischen Seite zu tun. Also dass einfach es einen gibt, der dort die Sachen entscheidet. Und das ist Wladimir Putin und sonst niemand. Und dass der Eindruck ist, dass er sich auch wenig beraten lässt.
Und deswegen glaubt Wolfgang Schmidt, das, was ab Mai 2024 passiert, das ist kein Zufall.
Da hatte ich dann schon den Eindruck, Putin versucht jetzt einfach noch weitere Faustpfänder einzusammeln.
Faustpfände. Also Menschen, die Putin austauschen kann. St. Petersburg, Russland. Ein Mann fährt auf dem Fahrrad durch den Stadtpark. Er ist Ende 30, hat schwarz-graue Haare und einen kurzen Bart.
Ich weiß nicht, es war 12 Uhr vielleicht, ja. Also war alles wunderbar.
Es ist ein Dienstagmittag im Mai. Die Sonne scheint. Den Mann sieht man oft in St. Petersburg auf seinem Rad. Denn dafür setzt sich German Meusches ein, für bessere Fahrradwege in seiner Stadt. Er spricht im Fernsehen darüber, wie man die Stadt für Fahrradfahrer noch sicherer machen kann. Alles ehrenamtlich. Als er an diesem Tag unterwegs ist, ist etwas komisch. Denn als er sein Fahrrad abstellt, warten schon Leute auf ihn. Männer mit Baseballkappen, so erzählt er es uns. Sie umringen ihn. Dann zerren sie German ins Auto.
Sie haben mir irgendwas über den Kopf gezogen, ja, und zugeklebt. Und dann auf einmal wie, als ob das Licht ausgeht. Das war wirklich der schrecklichste Moment.
Alles ist jetzt schwarz. German kann nur noch hören, was um ihn herum passiert. Er hört, wie die Männer sein Fahrrad mitnehmen. Keiner soll wissen, was hier gerade passiert. So erklärt sich das zumindest German. Er bekommt Handschellen angelegt. German Meusches wird ins FSB-Hauptquartier St. Petersburg gebracht.
Und Sie haben ja auch die Anklage sofort vorgelesen.
Hochverrat, Paragraf 275. Der gleiche Vorwurf wie bei Kevin und Dieter.
Das heißt, ja, die Entscheidung stand fest, mich nicht nur festzunehmen, sondern auch zu verurteilen. Das war völlig außer Frage. Das ist, also ist kein Freispruch wäre möglich gewesen, das war mir klar.
German ist Deutschrusse. Als Jurist kümmert er sich um deutsches Aufenthaltsrecht. Vor allem Investoren und Unternehmer kommen dafür zu ihm.
Und auch in meiner Arbeit habe ich ganz viele Unterlagen bekommen, die Finanzunterlagen von meinen Kunden. Ja, und die Kunden sind wirklich Top-Leute. Daraus einen Strick zu ziehen, war sehr einfach.
Und weil er sich ehrenamtlich für bessere Fahrradwege einsetzt, hat er Kontakt zu Politikern und Diplomaten. Diplomaten, die der FSB nun als deutsche Spione bezichtigt, sagt German. Als er in diesem Raum zum Verhör sitzt, da wollen die FSB-Leute etwas von ihm. So erzählt er es uns. Sie wollen, dass er sich auf etwas einlässt. Eine Art Abmachung.
Ich gestehe alles, ich verzichte auf Presse und auf versuche, das da einen großen Skandal daraus zu machen. Und sie machen mir das Leben möglichst leicht.
Und was macht German?
Ich sag ja, okay.
Er gesteht.
Was hast du dir erhofft mit dem Geständnis, dass du dann nicht so eine lange Strafe bekommst?
Das war unklar, aber zumindest, dass es meiner Familie gut geht.
German hat eine Tochter, die geht noch zur Schule. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, Germans Ex-Frau. Und er erzählt uns, dass die Ermittler ihm sagen, wir müssen die Wohnung von deiner Ex-Frau und Tochter durchsuchen. Das ist so. Aber wir können sie dabei schonen und vorsichtig vorgehen.
Sie haben 2 Stunden gewartet vor der Tür. Normalerweise brechen sie ein und das haben sie nicht gemacht.
German sagt uns, dass seine Tochter allein in der Wohnung ist, als die FSB-Leute ankommen. Aber sie warten, bis die Mutter da ist.
Daran haben sie sich gehalten.
German hat also das Gefühl, dass sein Geständnis etwas gebracht hat. Obwohl er sagt, dass er nichts von dem, was ihm vorgeworfen wird, getan hat. Und dann geht alles ganz schnell. German wird über Nacht nach Moskau gebracht. Am nächsten Morgen werden 2 Monate Untersuchungsgefängnis angeordnet. So erzählt er es uns. German kommt hinter Gitter.
Ich hatte Zittern bei jeder, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Er sitzt in Lefortowo, das Gefängnis in Moskau, in dem auch schon Dieter war. Der aus der letzten Folge, der dann später mit Nawalny im Straflager saß. Dass German zu dieser Zeit verhaftet wurde, das ist wohl kein Zufall. Das vermuten auch viele unserer Gesprächspartner. Sie sagen, dass German eine Geisel Putins für einen möglichen Austausch ist. Ein weiterer Deutscher im russischen Gefängnis. Währenddessen fangen der amerikanische, deutsche und russische Geheimdienst an, darüber zu verhandeln, welche Gefangenen sie gegeneinander austauschen könnten. Sie sprechen über Deutsche wie German oder wie Dieter und Kevin aus den letzten Folgen.
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste? Das haben wir immer wieder diskutiert.
Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt bekommt immer wieder Infos, was sich bei den Gesprächen ergeben hat, über die Namen, die gerade auf dem Tisch liegen. Aber all das passiert hinter verschlossenen Türen. Wir haben versucht nachzuvollziehen, wie genau die finale Liste entsteht. Haben mit mehreren Menschen gesprochen, die sich mit solchen Verhandlungen auskennen. Ihr könnt euch das Ganze ein bisschen wie Poker vorstellen. Jedes Land hat Karten in der Hand. Das sind die Menschen, die sie gerne freitauschen würden. Manche davon sind den Ländern besonders wichtig. Aber wer das ist, soll die Gegenseite nicht wissen. So erzählt uns das Wolfgang Schmidt.
Also da muss man schon die Karten bei solchen Verhandlungen eng an der Brust halten.
Denn wenn rauskommt, wen man unbedingt befreien will, dann weiß die Gegenseite,
den will er, muss er unbedingt freikriegen. Und dann kann ich die Gegenforderung erhöhen.
Stattdessen fragt man lieber unverbindlich an. Da gibt es die und die Person. Würdet ihr die austauschen? Dann stellt die andere Seite Gegenforderungen auf. Man tastet ab, wen und wie viele man aus dem Gefängnis herausholen könnte. Und behält dabei ein Pokerface. Und dann, irgendwann im Frühsommer 2024, geht dieses Spiel in die finale Phase. So konkret, dass sich alle drei Geheimdienste, CIA, BND und FSB, an einem Ort treffen. In Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Die Namen auf der Liste werden festgezurrt. Russland soll nicht nur den Tiergartenmörder bekommen, sondern auch andere Leute. Und dafür müssen in mehreren Ländern Gefängnistüren geöffnet werden. Das Ganze wird groß. Sehr groß. Es könnte der größte Austausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg werden. Auf der finalen Liste steht, der Westen bekommt 16 Menschen, Russland im Gegenzug 10. Jetzt könnte es eigentlich losgehen mit dem Austausch. Aber in Deutschland regt sich Widerstand. Jemand stellt sich quer. Jemand, der nicht einfach einen Mörder aus Deutschland rauslassen will. Es ist der Generalbundesanwalt. Er kümmert sich um besonders große Fälle, die deutschlandweit Bedeutung haben. Deswegen ist auch er derjenige, der hier etwas zu sagen hat. Er findet, der Tiergartenmörder hat ein so schweres Verbrechen begangen, dass er seine Strafe absitzen sollte. Was also jetzt? Ist damit also der Austausch vom Tisch, die ganzen Monate, in denen verhandelt wurde, einfach umsonst? Der Bundesregierung bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit, beziehungsweise eine Person, der Bundesjustizminister. Zu diesem Zeitpunkt Marco Buschmann. Der könnte den Generalbundesanwalt anweisen, von oben. Er könnte ihn quasi zwingen, von der Vollstreckung der Strafe für den Tiergartenmörder abzusehen. Es ist der 24. Juli 2024, Germans Geburtstag. Seit fast 2 Monaten sitzt er jetzt im Gefängnis.
Und dann am Geburtstag bin ich geweckt worden von meinem Nachbarn, von Kostja, der auf dem Bett stand und Happy Birthday gesungen hat.
Kostja, mit ihm teilt sich German eine Zelle. Und Kostja sitzt schon zum 5. Mal im Gefängnis, denn er ist ein Profidieb. Und ratet mal, was er besonders gerne gestohlen hat. Fahrräder. German, der sich für bessere Fahrradwege einsetzt, und Kostja, der Fahrraddieb, sitzen also zusammen in einer Zelle.
Er sagt, also die Zeit verläuft sehr schnell und so, und es wird nicht einfach sein, aber du wirst das überstehen, hundertprozentig. Und du kommst auch hundertprozentig wieder raus und wirst dein Leben weiterleben, und daran musst du denken.
Und auch an Germans Geburtstag versucht Kostja, ihn aufzuheitern. Er zerhackt Kekse und vermischt sie mit einer Creme.
Dann hat er Nüsse klein gemacht, ja, und dann oben praktisch über dieser Creme.
Darüber kommt dann noch Schokolade.
Sah ganz sympathisch aus, hat auch toll geschmeckt, und vor allem war das eine richtige Geburtstagstorte, die ich sicherlich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und dann haben wir die Torte zusammen gegessen, hat den Saft getrunken.
Bald darauf wird Germans Zellentür aufgeschlossen. Die Wärter nehmen ihn mit. German macht sich Sorgen. Er weiß nicht, wohin die Wärter ihn bringen wollen.
Ich habe gemerkt, okay, da passiert irgendwas.
Auch woanders gehen Zellentüren auf. Über 1000 Kilometer entfernt. Ganz im Norden von Russland. Das war Schattendeals, Putins Geiseln, für 11KM Stories. Folge 3, Dealbreaker. 11KM Stories findet ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hat euch der Podcast gefallen? Dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar. Das hilft anderen Menschen, unseren Podcast zu finden. Und wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann schaut nach, ob ihr den Podcast schon abonniert habt. Autorin dieser Folge ist Julia Würoth. Redaktion: Birgit Frank und Till Ottlitz. Redaktion 11KM Stories: Jasmin Klofter. Regie: Ralf Glander. Produktion: Viktor Völzner-Werresch. Sounddesign: Martha Bahr. Projektmanagement: Florian Nöbauer. Distribution: Kerstin Ammermann, Nils Kinkel, Pola Natusius und Doris Fenske. Schattendeals ist eine Produktion des BR Story Teams für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR.